Unser Predigttext für heute steht in Jesaja, im 66. Kapitel, die Verse 10 bis 14, und ich lese die Übersetzung der Basisbibel. Freut euch mit Jerusalem und jubelt über die Stadt, alle, die ihr sie liebt. Seid fröhlich über sie, alle, die ihr über sie getrauert habt. Trinkt euch satt an ihrer Brust und lasst euch trösten. Saugt an ihrer Mutterbrust und genießt ihren Reichtum. Denn so spricht der Herr: Ich werde Jerusalem Frieden geben, der sich ausbreitet wie ein Fluss. Der Reichtum der Völker fließt der Stadt zu wie ein rauschender Bach. Auch ihr werdet ihn genießen. Wie ein Kind werdet ihr auf der Hüfte getragen und auf den Knien geschaukelt. Ich will euch trösten, wie eine Mutter ihr Kind tröstet. In Jerusalem werdet ihr Trost finden. Wenn ihr das erlebt, werdet ihr euch von Herzen freuen. Ihr werdet aufblühen wie frisches Gras. So zeigt der Herr seine Macht an seinen Knechten. Aber seine Feinde bekommen seinen Zorn zu spüren. Liebe Gemeinde, wow, was für ein Text. Die reine Emotion, so viele Bilder, eine frohe Botschaft, also Evangelium im Wortsinn, ein Jubelruf, ein Erlösungswort, vor allem ein großer Trost, den uns der Prophet im letzten Kapitel des Jesaja-Buches ausrichtet. Trost, so innig, intensiv, nahe, erfüllend, stärkend wie vorstellbar. Welch zärtliches Bild! Wir sehen den Säugling vor uns, der von seiner Mutter gestillt wird, der weint und beruhigt wird, der auf Knien geschaukelt und in den Schlaf gewiegt wird, immer auf dem Arm seiner Mutter. Die Mutter ist Gott selbst, mitnichten nur der ferne Patriarch auf dem Thron, wie er auch von uns Christen häufig gezeichnet wurde. Ja, Gott ist Mutter und Vater zugleich. Eigentlich nicht verwunderlich, denn er hat Mütter und Väter geschaffen. Wie gut, dass wir mittlerweile gerade von queeren Menschen daran erinnert werden. Gott will wie eine Mutter all diejenigen trösten, die Jerusalem lieben. Jerusalem steht nicht nur einfach für die Hauptstadt Israels mit dem Tempel, sondern ist der symbolische Ort, an dem Gott den Menschen begegnet. Dort schafft er ein Reich des Friedens, der Fülle und der Freude. Wasser ist in einem trockenen Land wie Israel besonders kostbar. Jetzt steht es für den Überfluss. Der Frieden breitet sich aus wie ein Fluss. Der Reichtum fließt zu wie ein rauschender Bach. Und die Menschen blühen auf wie frisches Gras. Ein himmlisches Jerusalem, das so harmonisch zum Ende des Neuen Testaments passt, zur großen Vision in der Offenbarung des Johannes. Da heißt es im 21. Kapitel: Ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen. Ich hörte eine große Stimme von dem Thron her, die sprach: Siehe da, die Hütte Gottes bei den Menschen. Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein. Es folgt unsere Jahreslosung. Der auf dem Thron saß, sprach: Siehe, ich mache alles neu. Und weiter: Ich will dem Durstigen geben von der Quelle des lebendigen Wassers umsonst. Am Ende macht Gott alles gut. So verheißt er es in unserem Jesaja-Text des Alten Testaments und noch einmal am Ende des Neuen Testaments. Unser Gott bleibt derselbe im Alten wie im Neuen Bund. Er errettet alle Gläubigen, sowohl das Volk Israel wie auch uns. Und wir hoffen, er möge seine Feinde nur einen Augenblick seinen Zorn spüren lassen und sich auch ihrer mit ewiger Gnade erbarmen, wie wir es gerade in der Lesung von Reinhard Anders aus Jesaja 54 gehört haben. Gott will uns trösten, wie eine Mutter ihr Kind tröstet. Er hat uns geschaffen und zuerst geliebt. Das macht uns nicht klein. Wir sind keine hilflosen Säuglinge, auch in Gottes Augen nicht. Aber wir sind trostbedürftig. Jeder von uns ist auf dem Lebensweg mit traumatischen Erfahrungen konfrontiert, die wir auch Schicksalsschläge nennen. Wir erleben Unfälle, Krankheiten, Leid und den Tod uns nahestehender Menschen. Die Happy Few, die Schönen und Reichen, die vermeintlich sorgenfrei durchs Leben gehen, gibt es nach meiner Beobachtung nicht. Eine Illusion, die von sozialen Medien vielfältig hat und zugleich ständig widerlegt wird. Wir schauen in die Welt mit Naturkatastrophen und noch viel schlimmeren Menschheitsverbrechen, seien es die Überfälle auf die Ukraine und Israel oder die menschenverursachte Klima- und Umweltzerstörung. Immer deutlicher nehmen wir das Seufzen der Schöpfung nach Erlösung wahr, wie Paulus es in Römer 8 ausdrückt. All dies darf uns traurig und verzweifelt machen. Wir dürfen uns trösten lassen, klingt eindeutig und kann dennoch gemischte Gefühle auslösen, gerade bei uns Männern. Aus der Kindheit haben viele von uns noch Sprüche im Ohr wie »Ein Indianer kennt keinen Schmerz« oder »Stell dich nicht so mädchenhaft an«, meist von den etwas Älteren geäußert. Ängstlich zu sein, hilflos, traurig, galt als uncool. In schmerzlichen Momenten war nur Wut akzeptiert. Wer diese Verhaltensstrategie lang genug durchhielt, wurde zwar vermeintlich Angst, Trauer und Tränen los, jedoch häufig mit fatalen Konsequenzen. Der Zugang zu vielen Gefühlen geht verloren. Die allzeit bereite Wut muss mit viel Energie gebändigt werden. Langfristig droht emotionales Verstummen und ein kaum zugängliches inneres Dunkel. Heutzutage muss es dabei zum Glück nicht bleiben. Wer sich so oder ähnlich fühlt, kann vielfältige Unterstützung und Therapie in Anspruch nehmen. Eine solche Reise nach innen mag sich anfänglich wie ein Wagnis anfühlen. Dennoch möchte ich ausdrücklich dazu ermutigen, auch aus eigener Erfahrung. In unserer Zeit können wir die eigene Sozialisation aufarbeiten und jungen Menschen dabei helfen, einen anderen Weg zu nehmen. Die englische Initiative Boys are sad too, übersetzt also auch Jungs sind traurig, will genau darauf aufmerksam machen. Wir sind trostbedürftig und eben auch trostberechtigt. Angst gehört zu unserem Leben dazu. Jesus selbst geht durch Todesangst hindurch. Daran erinnern wir uns in den nächsten Wochen der Passionszeit bis zum Karfreitag. Und er spricht uns zu. In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Zugleich ist unser Text keine Vertröstung auf das Jenseits, keine Erziehung zur Passivität, zum Hinnehmen der Ungerechtigkeit und Not in unserer Welt, zumal der Menschengemachten. Wir sind ermutigt, ja dringend aufgefordert, zu handeln. Wenige Kapitel vor unserem heutigen Abschnitt heißt es in Jesaja 58, löst die Fesseln der zu Unrecht Gefangenen, lasst die Misshandelten frei und macht jeder Unterdrückung ein Ende. Teil dein Brot mit dem Hungrigen, nimm die Armen und Obdachlosen ins Haus auf. Dann strahlt im Dunkeln ein Licht für dich auf. Dann wirst du wie ein gut bewässerter Garten sein, wie eine Quelle, die niemals versiegt. Wie ähnlich die Sprachbilder sind. Wir sind aufgerufen, Gutes zu tun. Gott verheißt uns dazu seinen Segen. Jesus spitzt im Matthäusevangelium den Appell zur guten Tat noch zu, als er sagt: Was ihr getan habt, einem von diesen meinen geringsten Brüdern, das habt ihr mir getan. So wird Nächstenliebe auch zum Gottesdienst. Neulich beim Abend für uns Ehrenamtliche der Gemeinde war ich einmal mehr fasziniert von der Vielfalt unseres Engagements. Wir setzen uns für das Gute und gegen die Nöte der Welt ein. Wir suchen den Frieden und jagen ihm nach. Wir sind fremdenfreundlich, wir sind solidarisch. Wir freuen uns, wenn wir dabei Erfolg haben. Und wir sind stolz darauf, wenn wir als guten Menschen bezeichnet werden. Wir dürfen unser Bestes geben und zugleich wissen, dass wir und die ganze Welt in Gottes Hand sind. Wir leben im Vorletzten und das Letzte, das Beste, kommt noch. Es wäre so schön, wenn wir von Zeit zu Zeit einen Vorgeschmack auf diese verheißene Zukunft bekämen. Im Restaurant gibt es gelegentlich einen Gruß aus der Küche, der die Aromen der folgenden Gänge vorwegnehmen soll. Ein Gruß aus dem Himmel, das wünsche ich mir häufiger. Zum Abschluss möchte ich von einem solchen himmlischen Gruß erzählen, von der Taufe unseres behinderten Sohnes. Einige von euch werden Leonard schon im Gottesdienst wahrgenommen haben. Er ist 24 und spricht nicht, sondern kommuniziert nur mit seinem Körper. Vor ziemlich genau 10 Jahren wurde er getauft. Wir hatten unter anderem seine Klasse aus der heilpädagogischen Schule eingeladen. Und tatsächlich kam sein Klassenlehrer und ungefähr 10 Schüler mit Eltern oder anderen Betreuern. Leo hatte sich in den Gottesdiensten meist wohlgefühlt. Dennoch wussten wir im Vorfeld nicht, wie er die Taufe aufnehmen würde. Gelegentlich hörten wir auch zweifelnde Äußerungen, ob denn seine Taufe so wichtig wäre. Es kam viel besser. Leo und seine Mitschüler waren fasziniert. Bei der Taufe und dem anschließenden Segen strahlte er voller Glück und Freude, wie wir es noch nie bei ihm erlebt hatten. Er schien wirklich den Himmel über sich offen zu sehen. Seine Freude übertrug sich auf die Besucher. Wir alle spürten eine besondere Atmosphäre. Eine von Leos Mitschülerinnen sprach bis dahin nur wenige Worte mit ihrer Familie. Nach dem Gottesdienst hatte sie auf einmal den Mut, von ihrem Erleben zu berichten. Selbst mit uns begann sie zu sprechen. Die Pastorin hat uns noch Jahre später gesagt, wie für uns Eltern war das alles ein Gruß aus dem Himmel und eine starke Ermutigung. Wir erlebten unmittelbar Gottes Liebe und Zuspruch. Wir können seither erahnen, wie nahe sich Gott und Leo sind. Als wir nach Bremen zogen, hat er sich in unserer lieben Frauen sofort wohlgefühlt und so wurde es unsere Gemeinde. Unser christlicher Glaube gründet sich auf der Liebe Gottes und unserer Hoffnung. Wenn er uns am Ende wie eine Mutter tröstet, wird aller Schmerz unseres Lebens ausgelöscht, als hätte es ihn nie gegeben. Er wird alles neu machen und wir werden aufblühen wie frisches Gras. Darauf vertraue ich. Amen.